Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und ja, wir haben ja hier so ein buntes Palettenspektrum von Datenschutz, Informationsfreiheit und dann auch Bürgerrechten und Grundrechten und Rechtsstaatsfragen. Und eine Frage, die durchaus auch rechtsstaatlichen Bezug hat, ist die Frage, wie geht man denn eigentlich mit KI-Tools, mit den Large Language Models, über die wir heute viel sprechen, so in den Anwaltskanzleien um? Und da habe ich einen ganz hervorragenden Gesprächspartner heute, nämlich Tobias Vosberg. Tag, Tobias.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Tobias, du hattest mal einen ganz tollen Beruf. Du warst nämlich mal Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei, ungefähr 5 Jahre lang.
Ich bin es auch immer noch nebenbei selbstständig. Also okay. Ich kann es nicht an den Nagel hängen.
Okay, sehr schön. Das freut mich, dass du unserem Beruf dann nicht ganz verloren gegangen bist. Aber bis seit kurzer Zeit bist du im Unternehmen.
Ja.
Und dein Spezialfeld ist seit jeher IP und dort wohl vor allen Dingen IP-Litigation.
Genau. Ja,
etwas, was mir persönlich auch nicht so völlig fremd ist. Aber so spannend IP-Litigation ist, wollen wir uns heute nicht über IP-Litigation unterhalten, sondern du hast so ein bisschen noch so ein zweites Standbein-Hobby, weil du auch unterwegs bist, auch wohl schon seit längerem,
ja,
als Berater für Anwaltskanzleien, die Wege suchen, Large Language Models in ihre Kanzleiprozesse zu integrieren. Wie lange machst du das schon?
Also erstmal nicht nur für Kanzleien, sondern auch für Unternehmen. Und das mache ich also ChatGPT gibt es jetzt ungefähr seit bald 3 Jahren, also seit Dezember 2022. Und ja, so hat sich damals so ein bisschen ergeben. Also es ging damit los, dass ich irgendwie bei LinkedIn einen witzigen Beitrag gesehen habe, wo irgendwie dafür plädiert wurde vom, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Vorsitzender vom Deutschen Anwaltsverein oder so, das BEA abzuschaffen und wieder das Fax einzuführen. Und es hat sich super authentisch gelesen. Ich dachte, und wer ja in der Szene ist, den würde es ja teilweise auch nicht überraschen, wenn es so eine Forderung gibt. Und dann wurden da die Vorteile vom Fax aufgezählt und dachte ich, gibt's doch gar nicht. Wer will denn wirklich sowas? Und dann hat jemand runtergeschrieben, haha, ist ja witzig, was ChatGPT alles kann. Und dann dachte ich, was ist denn ChatGPT? Habe es mir dann angeschaut und am Anfang dann noch benutzt für irgendwelche Quatschgedichte und irgendwelche lustigen Geschichten schreiben und dann aber irgendwann auch angefangen, das beruflich zu nutzen, also damals noch in der Kanzlei, so in der Mandatsarbeit. Und so kam es dann, dass in der Kanzlei, wo ich war, ich das da so ein bisschen, also jetzt nicht natürlich ausgerollt habe, aber so ein bisschen einer derjenigen war, die gesagt haben von Anfang an, oh, wir müssen hier das unbedingt benutzen und das ist ja eine riesige Arbeitserleichterung. Und dann haben wir da so eine KI-Litigation-Taskforce gehabt und also war ja gerade am Anfang alle total Angst hatten, dass sie jetzt sofort über Nacht abgehängt werden. Und dann habe ich irgendwie intern Schulungen dazu gegeben und dann ist es irgendwann zu den Mandanten durchgesickert und dann fing es an, dass ich für die irgendwie KI-Schulungen gegeben habe. Also und habe das dann irgendwie ein bisschen bei LinkedIn immer begleitet und so kam es dann irgendwie, dass dann immer mehr Anfragen davon kamen und ich da jetzt regelmäßig da so eine Schulung gebe. Aber auch eben viel dazu schreibe und sowas, aber tatsächlich aus einem intrinsischen Interesse heraus. Also weil es mir einfach so Spaß macht.
Ich muss gleich ein Dementi da reinschieben. Das war nicht, mit Sicherheit nicht der Vorsitzende oder der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins. Schaut aus einem einfachen Grund, weil die sind gar nicht bei LinkedIn.
Nein, in den Mund gelegt wurde es ja auch nur von ChatGPT.
Ach so, okay.
Ja, ja. Nee, das wurde nur in den Mund gelegt, vermeintlich, ja.
Ah, okay.
Also das war vielleicht, kann man sagen, der erste KI-Fake.
Okay.
In der Jura-Bubble auf LinkedIn.
Wow, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber man kann ja auch nicht alles mitbekommen, was man bei LinkedIn so findet und liest. Also das geht schon eine ganze Weile zurück. Jetzt, da ich ja auch selber Litigator bin, interessiert mich natürlich mal deine Einschätzung, was können denn diese Werkzeuge eigentlich im Bereich Litigation leisten?
Ja, also da werden wir jetzt auch im Gespräch noch so ein bisschen darauf kommen. Also dass so ein bisschen ich, was so die großen Marketingversprechen von KI angeht, ziemlich kritisch inzwischen bin, aber trotzdem der Meinung bin, dass KI ein super Tool ist, auf was ich auch nicht mehr verzichten möchte. Aber deswegen ist tatsächlich der Hauptanwendungsbereich für mich immer noch die klassischen Sachen, die es jetzt aber seit 3 Jahren eigentlich schon ist, also irgendwie Sachverhaltszusammenfassungen, Sachen ausformulieren, die man nur als losen Gedanken hat. Auch in der Litigation natürlich wichtig, Argumente finden. Also, dass man einfach mal sagt, also kennst du ja auch, dass du dir irgendwie denkst, ja, also gegen dieses Argument, da müsste man doch eigentlich sagen können, und da hat man nur so grob einen Gedanken, und da ist sowas wie ChatGPT einfach super, da dann den druckreif auszuformulieren. Oder eben, man könnte auch sagen, überleg dir jetzt 40 Punkte, die in der Grundrechtsabwägung für Position XY sprechen. Und die rattert einem natürlich runter, und dann sind davon 30 Schrott, aber 10 immer noch gut. Und für sowas dann, ja.
Das würde ich dann eher so als punktuell bezeichnen. Ja. Also nicht, was ja auch so, gibt ja so Vorstellungen oder Visionen oder Dystopien, würden vielleicht manche auch sagen, ja, dass man Klageerwiderung, und dann drückt man den Knopf und dann kommt die Replik anschließend raus.
Ja.
Siehst du das kommen?
Also da sind wir mit den Modellen, die wir jetzt haben, noch weit weg. Also da muss man natürlich differenzieren. Also wenn wir jetzt von diesen Large Language Models reden, die wir jetzt haben, dann sind wir davon, glaube ich, noch weit weg. Es gibt ja auch eben Leute, die sagen, die AGI wird irgendwann kommen, die uns dann alle platt macht, weil sie alle Sachen besser kann als jeder Mensch.
Aber ich oute mich, ich weiß nicht, was das ist.
AGI, genau, steht für die Artificial General Intelligence. Also das ist quasi die künstliche Intelligenz, die in jedem Bereich besser ist als wir. Und nicht nur in punktuellen Bereichen.
Mhm. Da sprechen wir aber noch nicht von etwas, was auf dem Markt ist, sondern von sozusagen Prognosen, was noch auf den Markt kommen könnte oder woran vielleicht Forscher arbeiten.
Genau, also wo Sam Altman und Co. immer sagen, immer wenn ein neues KI-Modell rauskommt, dann sagen sie, oh, das ist jetzt der nächste Schritt dahin. Aber wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Aber die Modelle, die wir jetzt haben, die eignen sich meiner Meinung nach nur in Anführungszeichen für diese punktuelle Arbeit, was natürlich aber trotzdem auch schon technisch riesig beeindruckend ist. Aber ja.
Du schreibst in einem LinkedIn-Post, den ich zufällig gesehen habe, aber du wirst sofort verstehen, warum ich darüber gestolpert bin. Also so als Partner Ende 50 käme man ja auch noch ohne KI durch. Mhm. Da fühlte ich mich natürlich angesprochen, ja. aber halt ansonsten nicht. Wenn du gefragt wirst, brauchen wir denn das ganze Zeugs eigentlich? Was ist so deine Standardantwort?
Also ganz so meinte ich es nicht, dass man nicht damit durchkommt, sondern warum ich diesen Punkt erstmal mit dem Partner Ende 50 gemacht habe, war, dass in dieser Diskussion mich so ein bisschen irritiert, die wird so sehr auf dem Rücken der Jungen irgendwie ausgetragen. Und da heißt es immer, ja, also die Juniors, die müssen jetzt sich unbedingt in der Uni mit KI auseinandersetzen und sowas. Gleichzeitig sagt aber auch nie jemand, was das denn eigentlich heißen soll, sondern es heißt immer nur, ja, die müssen das unbedingt machen. Und gleichzeitig sehe ich aber in meiner Altersgruppe und in allen anderen auch, dass da die Leute genauso wenig Ahnung haben. Also, und im Zweifel vielleicht sogar die Juniors, die es vor allem in der Schule schon benutzt haben, mehr Ahnung haben als wir. Und da ziehen sich immer die Leute so ein bisschen aus der Verantwortung, und das stört mich dran. Aber
da ziehen sich die Eltern aus der Verantwortung.
Ja, so ein bisschen. Also weil es wird dann immer so getan, als wenn, ja, na, die Junior-Aufgaben, die könnte man ja jetzt auch schon ersetzen, was ich auch so ein bisschen respektlos gegenüber den Juniors finde, weil dann so getan wird, als würden jetzt irgendwie Leute nach fast 10 Jahren Studium als Berufseinsteiger nur da sitzen und Sachverhalte zusammenfassen und Zeitstrahle machen und Daten extrahieren, aber es ist ja überhaupt nicht so. Also bei euch ja garantiert auch nicht, sondern
bei uns nicht, aber es soll ja doch vereinzelt Dinge geben noch, die ein bisschen in die Richtung gehen.
Nicht? Genau, aber also das finde ich dann immer gegenüber diesen Juniors so ein bisschen blöd, aber dann teilweise eben auch dann so zu tun, als wüsste man es ja selbst schon besser, und das ist dann eben deren Sache, sich damit zu beschäftigen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen.
Heißt das übersetzt, ja, das würde für mich übersetzt heißen, das kann ich viel mit anfangen, dass es jetzt keinen Sinn macht, wenn man das einfach auf den Jungen hinwirft, beschäftigt euch damit,
ja,
ohne denen eigentlich zu sagen, was das jetzt genau heißen soll.
Genau, aber das sagt eben auch keiner.
Mhm.
Und ich habe ja einen eigenen Podcast auch, den Jura und KI-Podcast, seit
jetzt frisch,
2, 3 Wochen, ja, sehr frisch. Und wir reden in der nächsten Folge auch mit Studierenden über dieses Thema. Also das ist so ein bisschen das Thema, sollte ich heute noch Jura studieren? Und haben da dann eben auch die Studis gefragt, ob sie sich denn in der Uni mit KI auseinandersetzen und auch, ob sie irgendwie Zukunftsängste deswegen haben. Und die Ergebnisse waren ziemlich überraschend, fand ich. Also jetzt ohne spoilern zu wollen oder vielleicht auch nicht überraschend, wenn man das Jurastudium kennt. Und zwar meinten die eigentlich alle, nee, also das Jurastudium ist so weit weg von der Realität, dass wir eh noch nicht daran denken, was wir später mal machen. Sondern das Wichtigste ist die Examensnote und was dann ist, mal gucken. Und ja.
Und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wo spielt KI da rein?
Nein, nicht so eine große Rolle tatsächlich. Also die, mit denen wir gesprochen haben, meinten, es gibt ein paar Studis, die es benutzen. Vor allem die, die jetzt aus der Schule kommen und es schon daher kennen. Aber die meisten haben einfach die klassischen Ängste, die wir auch damals hatten. Nämlich vor allem, ob man eine ordentliche Examensnote schreibt, weil die nach wie vor das Wichtigste ist. Und irgendwelche Zukunftsängste wegen KI oder so sind da viel zu weit weg. Auch weil das Studium eben so weit weg von der beruflichen Realität ist für viele, dass die da gar nicht dran denken.
Ja, verstehe. Also keine Zukunftsängste wegen KI.
Genau.
Aber schon die benutzen schon KI. Also jedenfalls ChatGPT.
Ja, aber auch für dieselben Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Also die sagen dann auch, ja, es ist ganz, ganz schön, mal sich ein Urteil zusammenfassen zu lassen oder sowas. Aber jetzt zum Beispiel, um wirklich damit zu lernen, erzählt es nach wie vor eben noch zu viel Quatsch. Und ja, bei Hausarbeiten kann es eben auch helfen, was auszuformulieren, aber da ist es eben auch nicht so, dass es einem jetzt da die Hausarbeiten runterrattert, druckreif.
Ich habe beschlossen, dich zu einem Podcast einzuladen, weil du kürzlich auf dem BIC-Blog etwas geschrieben hast dazu, dass man ein bisschen auch das hinterfragen sollte, wenn Menschen sagen, ich habe jetzt so viel Zeit gespart, ja, dadurch, dass ich jetzt diesen Text mit Hilfe von ChatGPT aufgesetzt habe. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, also dieses Thema habe ich so ein bisschen zweispurig aufgehangen, und zwar einmal unter dem Oberpunkt AI-Slop, der jetzt gerade sehr modern ist, wo es quasi um die von ChatGPT oder anderen KI-Modellen erzeugten Müllergebnisse geht, die aber super aussehen.
Das Wort sloppy, das heißt schlampig.
Genau, ja. Problem ist aber, die Sachen sehen ja nicht schlampig aus, sondern sogar ja auf den ersten Blick super gut. Und gleichzeitig habe ich mich so ein bisschen versucht, dieser Behauptung zu nähern, dass eben KI uns alle so wahnsinnig viel effizienter macht. Womit ich, wie gesagt, also ich bin total KI begeistert, nur man muss sich ja dann eben auch einfach mal objektiv der Frage nähern, macht es uns jetzt wirklich schneller, weil das ja so die Behauptung im Markt ist auch. Und ich das auch an mir beobachtet habe, also dass wenn ich bei uns irgendwelche Verträge drafte, dann auch da sitze und irgendwie den ersten Entwurf habe, die drei Seiten, denke, Mann, geil, da hätte ich früher 4 Stunden für gebraucht. Und dann sitze ich aber trotzdem 4 Stunden dran am Ende und denke dann, ja gut, also so viel schneller war ich jetzt nicht. Und da gibt es tatsächlich auch schon Untersuchungen mit Software-Developern, wo dann eine Vergleichsgruppe KI benutzt hat und die andere nicht. Und das Witzige war, die Vergleichsgruppe ohne KI war schneller als die mit KI, während sich aber die Gruppe mit KI 20% schneller eingeschätzt hat. Und da habe ich mich ein bisschen wiedererkannt, muss ich sagen.
Ich habe eine Theorie, was da reinspielen könnte, wenn wir Vertrag aufsetzen oder Schriftsatz aufsetzen oder whatever, einen etwas längeren Text aufsetzen, ja, dann dauert ja immer die erste Seite viel länger als die Seiten danach.
Ja,
also dieses erstmal da hereinzukommen.
Ja.
Und dann ist das ja erstmal, gibt das einem erstmal ein ganz wunderbares Gefühl, wenn man also gleich anfangen kann. Also wenn man erstmal gleich so ein Gerüst auf dem Schirm hat, an dem man dann nur noch so hammern und meißeln.
Ja, du hast so einen Headstart, hast du dann das Gefühl.
Ja, das würde mir das erklären, dass das voneinander abweicht, das beides
nicht. Ja, aber wahrscheinlich, also wär's, also wenn man jetzt vielleicht zwei Anwältinnen oder Anwälte gegeneinander antreten würde, wo der eine vor einem weißen Blatt Papier sitzt und der andere kann die ganze Zeit ChatGPT benutzen, dann wäre vielleicht der mit ChatGPT schneller, könnte ich mir vorstellen. Aber du kennst es ja selbst auch, wenn du auf Know-how aus deiner Kanzlei zurückgreifen kannst, kannst du ja auch in bestimmten Verfahren oder sowas ja schnell 30 Seiten zusammenkloppen aus Bausteinen, die du schon hast. Und da könnte ich mir fast vorstellen, dass dann wiederum jemand wie du, der darauf zurückgreifen kann, schneller ist als der, der von null mit KI arbeitet.
Das ist mit Sicherheit so. Ja, das ist mit Sicherheit so, weil man muss ja irgendwo das Material auch hier haben, mit dem dann die Language Models arbeiten können. Das ist ja sicherlich auch dann das A und O. Jetzt gibt es ja im Prinzip zwei sehr unterschiedliche Felder auch, Einsatzfelder für die Large Language Models in den Kanzleien. Das eine ist der juristische Text, das Gutachten, der Schriftsatz. Und das andere ist ja sehr viel Kommunikation, die wir auch machen, die jetzt, also Kommunikation mit Mandanten, mit Website-Beiträge. Du hast mir einen hübschen Beitrag vorhin gezeigt, den du auf LinkedIn gefunden hast, einen LinkedIn-Post. Was würdest du denn eine Anwaltskanzlei, und von denen gibt's ja doch noch viele, die jetzt bisher eher zögerlich sind oder noch nicht so richtig da drin sind, empfehlen, womit sollte man denn anfangen? Eher mit den Alltagstexten oder eher mit den juristischen Aufgaben?
Ich glaube, ich würde tatsächlich mit den Alltagstexten anfangen, weil da die Hilfe einerseits am größten ist und man auch die schnellsten Effizienzgewinne tatsächlich hat. Also weil bei sowas wie eine E-Mail an den Mandanten oder sowas schreiben, das ist einfach, finde ich, lässt sich überhaupt nicht bestreiten, dass es 10.000 Mal schneller geht tatsächlich. Also gerade wenn ich das jetzt vergleiche, wie lange ich früher gebraucht habe, also gerade wenn es dann noch um englische Texte geht, bestimmte Sachen aus Deutschland auf Englisch jemandem zu erklären, irgendwelche Besonderheiten aus dem Zivilprozessrecht oder sowas, wo man da sitzt und denkt, oh Gott, also jetzt hier Substanzierungs- und Beweislast und sowas, wie soll ich das jetzt einem Amerikaner erklären? Und für sowas ist natürlich einfach ChatGPT der Wahnsinn. Also da habe ich dann auch einfach mir so ein ChatGPT-Agent gebaut für englische Texte, wo ich nur noch auf Deutsch reinhauen kann, völlig ohne Rechtschreibung, ohne irgendwas. Und dann macht er mir da draußen eine super englische E-Mail und fertig. Und dann dauert diese E-Mail tatsächlich 5 Minuten statt früher 45.
Und bei den juristischen Texten wird es komplizierter?
Ja, da ist das Problem, dass, also wenn wir jetzt mal differenzieren, also du hast ja, wenn du einen juristischen Text schreibst, zum Beispiel in einem Schriftsatz, hast du ja auch immer nicht juristische Teile, wo du zum Beispiel die Geschichte erzählst. Da lässt sich ChatGPT auch super einsetzen, weil du ja dann einfach auch irgendwelche Daten und Fakten reinhauen kannst und sagst, hier schreib mir mal daraus jetzt quasi den Sachverhaltsteil. Dafür ist es auch super, finde ich. Und wenn es dann aber ums Rechtliche geht, ist das Problem, dass du es aktuell, also und das gilt meiner Meinung nach für alle Tools auch, die es gibt, die alle auf Large Language Models aufbauen, nur in den Bereichen benutzen kannst, wo du das Ergebnis vorher schon kennst. Also du solltest dich dann jetzt eben nicht in Fahrwasser von einem Urheberrechtler begeben, nur weil du jetzt denkst, du hast ja jetzt die KI und die kann dir auch diesen Teil schreiben. Weil, also da habe ich viel rumexperimentiert. Ich habe auch irgendwie einen kleinen Mietrechtsfall für eine Freundin von mir, der wirklich, ja, weiß ich nicht, Zweitsemesterniveau ist oder wird dem vielleicht nicht mal gerecht. Also es geht nur um eine Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung. Und da habe ich auch erst ChatGPT benutzt und gedacht, ja, gibt's doch gar nicht. Also die Wald- und Wiesenanwälte, die können ja alle einpacken. Und das war am Ende, wenn es jetzt eine Klausurlösung wäre, vielleicht 4 Punkte oder so. Nachdem ich es dann durchgeprüft habe und alles selbst nachgeschaut habe und Urteile gelesen habe und ihm dann gesagt, ja, bei ChatGPT war zum Beispiel der Meinung, nee, das Erhöhungsschreiben war super, war alles drin. Da habe ich ihm gesagt, also ich habe jetzt mal recherchiert, also das hat er jetzt gar nicht Bezug genommen auf den Mietspiegel. Und dann sagte er, ach so, ja, stimmt, hast recht, nee, hat es wirklich nicht. Ja, dann ist vielleicht doch unwirksam. Ja, dann sage ich, ist ja gar nicht von beiden Vermietern unterschrieben. Ah, gut gesehen. Ja, dann. Und dann ist es eben doch ernüchternd, ne?
Nicht, dass ich das in den letzten Jahren mal erlebt habe, aber vielleicht in der weiter zurückliegenden Vergangenheit erinnert mich das an Mitarbeitergespräche. Ja, das ist ja so. Dann wird ja auf einmal das Large Language Model zu einem Mitarbeiter, der ja, der einem etwas liefert, was man dann erstmal so oft kritisch hinterfragen muss, dass man am Ende denkt, Mensch, das hätte ich ja viel schneller selber gemacht.
Mhm. Ja, aber das Problem ist, dass eben das Large Language Model ein extrem opportunistischer Mitarbeiter ist, der selbst wenn, also, weil es kann auch sein, dass ChatGPT dir etwas sagt, was richtig ist und wo du denkst, weil du es nicht weißt, das ist doch jetzt Quatsch. Und dann sagst du es ihm und dann kann auch sein, dass er sagt, du hast recht, ja, das war jetzt Quatsch, obwohl es stimmt. Und das macht es natürlich auch nochmal extra gefährlich, dass der sehr selten zu seiner Meinung steht. Also außer jetzt wirklich bei völlig offensichtlichem Schwachsinn. Also ich habe es mal getestet, sowas wie, ja, weiß ich nicht, könnte man die Todesstrafe nicht doch anwenden in Deutschland, weil sonst was? Und da hat er wirklich gesagt, nein oder auf gar keinen Fall, egal wie oft ich nachgefragt habe. Aber sobald es rechtlich ein bisschen komplexer ist, könntest du es ihm auch immer ausreden und dann würde er sagen, ja, hast du vielleicht doch recht.
Das sind die Tabuzonen, die irgendwie einprogrammiert sind, nicht? Da gibt es so einige, ist mir auch schon aufgefallen, es gibt so einige Fragen, die auch gar nicht beantwortet werden, weil sie irgendwie einprogrammiert sind, dass sie tabu sind, nicht? Und Todesstrafe ist wahrscheinlich so ein Stichwort dort. Aber das werde ich mir merken, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm.
Ja, und der will immer das Gespräch am Laufen halten und widerspricht dir dadurch nicht und sagt einfach nicht, nein, das ist jetzt falsch.
Mhm. Auch solchen Menschen ist man ja schon mal begegnet, den Opportunisten, nicht? Die einem sagen, irgendwie die Sonne scheint. Und dann sagt man, also guck mal aus dem Fenster, wo ist da die Sonne? Und dann sagen sie, ja, stimmt, du hast recht. Mhm. Das Wetter ist ganz schlecht, nicht? Auch ein sicherlich bemerkenswerter Aspekt. Es gibt jetzt ja immer wieder, und jetzt will ich gar nicht über diese Gerichtsgeschichten, wo dann irgendwie ein Urteil zitiert wird, irgendeinem Schriftsatz, das es nicht gibt, die Halluzination, das kennt man ja so. Aber wie schützt man sich denn eigentlich dann dagegen? Wir haben ja vorhin so gesprochen, dass dann sagt man, ihr Jüngeren sollt euch mal mit der KI befassen. Mhm. Und dann kriegt man als Älterer etwas vom Jüngeren auf den Schirm, das perfekt aussieht. Ja. Und das jetzt vielleicht nicht so ganz mit großer Mühe noch nachbearbeitet worden ist. Wie schützt man sich denn dagegen?
Tja, also da sind wir jetzt ja auch wieder bei dem Thema AI-Slop. Mhm. Tatsächlich, man muss, man kann jetzt natürlich sagen, man braucht irgendwelche Guidelines und so weiter, aber ich finde, man muss vor allem tatsächlich ein Bewusstsein schaffen in der Kanzlei. Erstens, dass die Leute tatsächlich KI nur in den Bereichen einsetzen, wo sie sich auskennen und aber auch vermitteln, dass eben die Leute sich auch dessen bewusst sind, dass sie dir eben kein KI-Müll vor die Tür kippen dürfen, sondern tatsächlich das auch prüfen müssen, andererseits. Und gleichzeitig, also das merke ich auch im Unternehmen und auch sonst alle, die ich kenne, braucht man auch, aber andererseits noch, finde ich, einen gewissen Wandel. Und zwar ist so ein bisschen das Problem, dass wenn ich wiederum irgendeinen AI-Slop geschickt bekomme, wo jemand sagt, hier, liebes Legal-Team, das und das haben wir schon mal vorbereitet, dann ist man aus früheren Zeiten noch gewohnt, finde ich, dass man sagt, naja, das kannst du jetzt nicht komplett in die Tonne schmeißen, da hat sich derjenige ja viel Mühe gegeben, sieh mal zu, dass du irgendwas drin lässt. Also weil man denjenigen nicht verletzen will, weil man weiß, da hat sich jemand viel Mühe gegeben, selbst wenn es ungefragt war und Quatsch ist. Und ich finde eigentlich, bei so KI-Müll gilt es eigentlich nicht. Also ich finde, da muss es okay sein, zu sagen, nee, das machen wir komplett neu, weg damit. Nur weil da jetzt 10 Seiten gefüllt sind, ist es trotzdem nichts wert. Weil das, also da gibt es auch schon erste Studien zu, das bremst auch einfach Unternehmen aus und kostet auch richtig Geld. Diese typische Formulierung, die wahrscheinlich auch viele der HörerInnen schon kennen, ja, ich habe mal die KI gefragt, habe es mir noch nicht genau angeguckt, hier sind jetzt die 8 A4 Seiten dazu. Viel Spaß.
Mhm. Also da muss man dann gegenhalten.
Ja, ich finde, da braucht man einen Bewusstseinswandel, dass man auch sagen kann, nee, ich lese mir diesen KI-Kram nicht durch. Lies es dir bitte selber durch und ja.
Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht das übernimmt, weil es erstmal gut aussieht.
Ja.
Erwähnt es ja Guidelines, das ist ja auch in aller Munde, dass dann die Jüngeren geschult werden müssen und so weiter und so fort. Aber das ist eben nur die eine Hälfte
ja,
der Wahrheit, weil am Ende ja die Verantwortung bei denjenigen liegt, die das dann auch, ja, die den Vertrag dann an den Mandanten versenden. Und wie erkennt man denn AI-Stop schnell?
Den erkennt man nur in Bereichen schnell, in denen man selbst sattelfest ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Also, weil wenn wir uns jetzt hier beide ein Gutachten draften lassen würden zur, weiß ich nicht, Lärmemissionen hier der Chausseestraße und wie wir die verringern könnten, mit welchen verkehrstechnischen Mitteln, würden wir wahrscheinlich dieses Gutachten uns angucken und sagen, ist ja mega geil, können wir doch genauso machen. Und jeder, der Ahnung hat, würde sagen, ist völliger Schwachsinn, was da drin steht. Und ja, und deswegen, man erkennt es nur in den Bereichen, wo man sich auskennt tatsächlich, weil man sich ansonsten, dadurch, dass diese Texte so schön formuliert sind, blenden lässt.
Also das heißt, Finger weg, was du ja vorhin auch schon an dem Beispiel mit dem Mietrechtsfall gesagt hast, ja. Finger weg von AI bei Themen, die man nicht im Griff hat.
Ja, aber es verlockt natürlich total dazu, das in Themen, in Bereichen zu benutzen, wo man keine Ahnung hat. Aber andererseits dieser Punkt, den du gesagt hast, dass man natürlich die Verantwortung trägt, wenn man die Ergebnisse an die Mandanten schickt, das ist natürlich andererseits auch etwas, also das war ja auch schon immer so. Ne? Also wenn dir Leute zuarbeiten, dann hatte man natürlich andererseits schon immer die Verantwortung, dass du dir durchliest, was die für Urteile zitieren, weil du ja zum Beispiel nicht weißt, ob derjenige, der dir jetzt diesen Entwurf schickt, die Gesamtstrategie vom Prozess kennt oder vielleicht dann auch in diesem Urteil eine Randziffer weiter irgendwas steht, was dir wiederum die Strategie verhagelt und was derjenige nicht wissen konnte. Also dieses Problem gab es ja auch schon immer.
Ja, ich kann auch, es erinnert mich auch mal an ein anderes, ganz anderes Thema. Ganz gelegentlich, und das ist dann wirklich auch letztes Mal ist lange her, ist es mir passiert, dass ich Plagiatsopfer geworden bin. Also dass irgendwo aufgefallen ist, dass ein Text, den ich geschrieben hatte, egal wo und was das war, dass er irgendwo anders aufgetaucht ist und sich also andere Anwaltskanzleien damit schmückten. Wenn man dann dem auf den Grund gegangen ist, war die Erklärung, war immer dasselbe passiert. Man hatte irgendeinem Mitarbeiter, einem Subalternen, die Aufgabe gegeben, schreib irgendwas da und dazu, ohne dem wahrscheinlich so genau zu instruieren, was er da jetzt genau machen soll. Und dann hatte der sich mal dann in all seiner Hilflosigkeit oder auch Faulheit, whatever, hatte er sich mal irgendwo bedient. Mhm. Und dann ist es über den Schreibtisch des Seniors gegangen und der hat da nicht genau hingeguckt und ist raus. Und das ist wahrscheinlich genau dasselbe, was passieren kann, wenn man nicht wirklich auch sorgfältig mit den Tools umgeht. Und wenn man vor allen Dingen dann das hatten wir ja vorhin auch gesagt, wenn man den Jüngeren dann nicht auch ein bisschen etwas auf den Weg gibt, was sie denn da jetzt eigentlich, was denn da jetzt eigentlich genau die Aufgabe ist, die sie auch vielleicht mit einem solchen Hilfsmittel dann auch lösen soll.
Und du sprichst da auch einen total wichtigen Punkt an, der auch bei diesem ganzen AI-Stop-Thema in der Diskussion noch sehr vernachlässigt wird, meiner Meinung nach. Und zwar, ich hatte selber einmal auch so ein Erlebnis, da habe ich einen Urheberrechtsfall übernommen. Also ich meinte ja schon, ich bin ja nebenbei noch selbstständig tätig, wo ein Unternehmen gerade absolut Massenabmahnungen verschickt an Hinz und Kunz wegen so Fotobenutzung. Und dann habe ich natürlich gemacht, was man auch immer macht. Einerseits gegoogelt, aber auch ChatGPT gefragt und gesagt, hier gibt's dazu eigentlich schon irgendwelche Berichte und sowas. Und dann hat mir ChatGPT wunderbar zwei Aspekte aufgezählt, die auch in meinem Fall mir wahnsinnig weitergeholfen hätten. Also hat gesagt, ja, die machen das immer so und so, aber da gibt es ja jetzt dann schon Landgericht XY, was sagt, das geht so nicht. Und zu dem zweiten Punkt auch. Ich saß da, gibt's ja gar nicht, ist ja super. Sogar mit Quellen. So, und dann waren diese Quellen wiederum zwei Anwaltsblogs, die auch diese beiden Urteile zitiert haben. Wo ich dann natürlich schon dachte, gut, dann wird es dir wahrscheinlich geben. Dann habe ich das aber trotzdem bei Juris nachgelesen. Und das waren dann auch KI-Halluzinationen. Also diese Urteile gab es, aber da stand das überhaupt nicht drin, was behauptet wurde. Und da ist es dann eben offensichtlich so gelaufen, dass einer von diesen beiden Kollegen, der muss eben der erste gewesen sein, seinen Blogartikel mit ChatGPT geschrieben hat. ChatGPT hat irgendeinen Kram halluziniert. Das hat er auf seinen Blog gepackt. Ein Kollege hat wiederum das abgeschrieben. Und so kommst du ja dann dazu, dass sich am Ende die KI mit ihrem eigenen Schwachsinn selbst speist, weil dann natürlich wiederum ChatGPT für dich recherchiert, das auf diesen Blogs liest und dann davon ausgeht, das gibt's. Und dann fallen natürlich auch diese Halluzinationen immer weniger auf, weil du musst ja dann die gesamte Kette zurückgehen. Und wenn du denkst, dass diese Quellen in zwei Anwaltsblogs genannt werden, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es da wirklich drin steht. Und das ist dann eben so noch eine tatsächliche Gefahr von diesem AI-Slop, dass am Ende dadurch quasi die Faktenlage so verzerrt wird und du kaum noch zur Wahrheit durchkommst.
Das ist ja dann gar keine Halluzination mehr, sondern dann lernt ihr das ChatGPT von Halluzinationen.
Genau.
Nicht? Ohne jetzt sich selber was neu auszudenken.
Ja.
Interessant, okay.
Und ich habe diese Kollegen dann angeschrieben, ja. Die meinten beide, ja, also wir haben es jetzt nochmal zum Anlass genommen anzugucken, ja, so ganz steht's nicht drin, wir wollten ja nur den Rechtsgedanken daraus aber ableiten, aber es war Quatsch. Ich habe dem einen auch geschrieben, geben Sie einfach zu, dass es halluziniert ist. Und hat er geschrieben, ja gut, dass Sie es mit Humor nehmen.
Ja, ich habe auch so meine Zweifel, dass es eine wirklich nachhaltige Marketingstrategie ist, sich Website-Texte von ChatGPT schreiben zu lassen.
Ja.
Das, glaube ich, ist keine nachhaltige. Ja, damit kommt man vielleicht mit ein bisschen Google-Ranking, kommt man da vielleicht ein bisschen besser zum Zuge, aber ja. Ich glaube, das ist es auch. Man.
Aber Website-Texte selbst, kann ich mir wiederum vorstellen, werden jetzt vielleicht wieder ein wertvolleres Marketinginstrument als früher, weil ja jetzt wiederum, wenn du ChatGPT fragst, also Beispiel, ich habe zum Beispiel zu einem anderen Thema gefragt, ich suche einen Professor zum Thema XYZ, dann hat ChatGPT auch gesagt, ja, frag doch Professor Herting. Passte nicht ganz zu deinem Bereich, aber er googelt ja dann eben selbst und liest sich eben Texte durch und schaut dann eben, wer könnte passen. Und wenn man dann viele Website-Beiträge zu einem bestimmten Thema hat, kann ich mir eben auch vorstellen, dass die KI einen dann als Experten vorschlägt.
Ja, ja, okay. Gut, da ja Sichtbarkeit schadet ja nie.
Ja.
Das ist ja dann auch, da brauchen wir ja nicht mal KI eigentlich dafür, nicht? Das ist ja sicherlich so. Schwierige Frage vielleicht nochmal zum Abschluss. Wenn man mal so ein bisschen überlegt, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Jetzt KI in Kanzleien als Tool. Stehen wir da jetzt vor einer Welle der Ernüchterung? Oder würdest du eher sagen, dass sich auch der Enthusiasmus, den man ja vielfach verspürt, dass der sich auch weiterhalten wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Ernüchterung würde ich es vielleicht nicht sagen, sondern dass so ein bisschen vielleicht die Anfangseuphorie sich langsam abkühlt auf ein realistisches Maß. Also das würde ich zumindest sehr hoffen und dafür plädiere ich auch, weil eben auf der anderen Seite ist in der öffentlichen Debatte eben diese riesigen Effizienzversprechen und so gibt von vielen Tool-Anbietern, die jetzt in den letzten Jahren irgendwie schnell ihre Tools hochgezogen haben und da einem irgendwelche Ammenmärchen erzählen. Es gibt auch super Tools, meiner Meinung nach, die auch hilfreich sind, will ich gar nicht so sagen, aber dadurch gibt es gerade eine sehr laute Echokammer, muss ich sagen. Und die so ein bisschen dazu führt, dass eben alle die ganze Zeit Angst haben, sie müssen jetzt sofort loslegen, sonst verpassen sie sofort den Anschluss und sowas. Ich meine, andererseits sind jetzt schon 3 Jahre vergangen und den Anschluss hat noch niemand verpasst. Von daher hoffe ich, dass sich einfach das so ein bisschen langsam mehr zur Realität angleicht, zu dem, was diese Tools tatsächlich können und weil die da einfach trotzdem eine Riesenhilfe sind. Aber wenn eben die Leute andererseits diese Riesenerwartungen haben aufgrund dieser Echokammer, werden sie auch alle gezwungenermaßen immer enttäuscht sein, was dann wiederum dazu führt, dass man nach meiner Erfahrung schnell Leute für die Begeisterung von KI verliert, weil sie eben denken, okay, jetzt dauert die Due Diligence nur noch 5 Minuten, merken sie, ist eben nicht so. Und dann denken sie, okay, dieses ganze KI-Thema ist ja Schwachsinn. Obwohl eben KI trotzdem helfen kann.
Vielleicht noch kurz dann doch noch zwei Beobachtungen interessieren würde, was du dazu sagst. Das eine ist, gibt ja welche, die sagen, also um Gottes Willen, da werden wir alle arbeitslos durch und eines Tages ersetzt die KI die Juristen. Das ist sozusagen die Fraktion Dystopie. Und dann gibt es die andere Fraktion der Enthusiasten, die uns sagt, also wie sehr das doch unsere Arbeit erleichtern und reicher wird. Mein Eindruck ist immer, diese beiden gegensätzlichen Enden treffen sich immer in einem Punkt, nämlich immer in der Neigung, die Fähigkeiten zu überschätzen. Mhm. Das haben wir bei vielen anderen Themen, also technischen Themen auch.
Ja, da gibt es ja auch einen Begriff zu, dass du, also diesen Bias, dass du immer die langfristigen Folgen unterschätzt und die aktuellen Folgen überschätzt.
Und zweite Beobachtung, aber da wirst du mir sicherlich recht geben, ich glaube, also gerade für Anwaltskolleginnen und Kollegen, die vielleicht zuhören und jetzt noch nicht so viel damit arbeiten, egal was man davon hält und egal was man da in der Zukunft auch für Prognosen macht, das geht nicht wieder weg.
Ja. Selbst wenn die KI-Blase platzt, also auch am Aktienmarkt, wird das ja bleiben, ja.
Also als ein Tool auch, das unsere Arbeit erleichtert, das kann man ja gar nicht bestreiten.
Was auch einfach Spaß macht. Also ich muss sagen, selbst wenn ich nicht effizienter sein sollte, macht mir das Drafting mit der KI trotzdem mehr Spaß.
Ja, und ich hoffe, dass es dem einen oder der anderen Zuhörerin auch so geht, mit Spaß dabei zu sein und da jetzt unbesorgt zu sein und jetzt weder in übertriebenen Enthusiasmus auszubrechen, noch Angst vor den Werkzeugen zu haben. Das ist, glaube ich, auch eine Linie, die ganz gut dazu passt, was wir beide so von KI halten. Und damit danke ich dir für das Gespräch,
lieber Tobias,
und allen, die uns bis hierhin mit den Ohren gefolgt sind. Danke fürs Zuhören.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.